Wir waren an dem Punkt, einige Besonderheiten. Das ist natürlich ein sehr subjektiver Abschnitt, weil jedem Bibelleser fallen andere Besonderheiten so ins Auge. Darum habe ich einfach geschrieben, einige Besonderheiten, aber es gibt noch viel mehr. Wie wird die Gemeinde dargestellt im ersten Korintherbrief? Das habe ich schon erklärt, Kapitel 1, Vers 2. Die Gemeinde ist die Gemeinde Gottes. Dann wird sie genannt Gottes Ackerfeld, Kapitel 3, Vers 9. Und das steht im Zusammenhang mit den Versen davor. Der Apostel Paulus sagt, es ist völlig unsinnig, dass ihr verschiedene Philosophenschulen bilden wollt in der Gemeinde. Apollos gegen Paulus ausspielen wollt. Er sagt in Vers 5, wer ist denn Apollos und wer Paulus? Diener, durch welche ihr geglaubt habt. Und zwar, wie der Herr einem jeden gegeben hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen. Gott aber hat das Wachstum gegeben. Also ist weder der, der pflanzt etwas, noch der, der begießt, sondern Gott, der das Wachstum gibt. Die Gemeinde von Korinth wird also gesehen als ein Acker. Paulus hat als Evangelist gepflanzt und Apollos als Lehrer begossen. Aber so wie Bauern keinen Einfluss haben auf das Wachstum, so hatten sie auch keinen Einfluss. Gott hat das Wachstum gegeben. Und das müssen wir auch wieder betonen bei den heutigen starken Trends. Wir können das Wachstum nicht bewirken. Es ist Gott, der das Wachstum bewirkt. Wir können einfach treu das tun, wozu der Herr uns berufen hat. Aber Gott, ich habe das als Gottesname hier speziell in meiner Bibel angemerkt. Ich mag das eigentlich immer, möglichst alle Gottesnamen speziell anmerken in der Bibel. Gott, der das Wachstum gibt. Das ist eine Bezeichnung für Gott. Vers 7. Der aber pflanzt und der begießt, sind eins. Ein jeder aber wird seinen eigenen Lohn empfangen nach seiner eigenen Arbeit. Also Paulus sagt, ich habe kein Problem mit Apollos. Wir sind eins. Ich mache meine Arbeit und er macht seine Arbeit. Also ihr könnt uns gar nicht gegeneinander ausspielen. Und welche Hochachtung Paulus vor Apollos hatte, sehen wir zum Beispiel auch in Kapitel 16. Vers 12, was aber den Bruder Apollos betrifft, so habe ich ihm viel zugeredet, dass er mit den Brüdern zu euch komme. Und er war durchaus nicht willens, jetzt zu kommen. Doch wird er kommen, wenn er eine gelegene Zeit finden wird. Also Paulus hat ihn vollkommen respektiert, dass er als Diener vor dem Herrn steht. Und er hat ihm zwar nahegelegt, es wäre doch vielleicht gut, wenn du gehen würdest, und er hatte nicht diese Überzeugung, und er hat ihn nicht irgendwie apostolisch unter Druck gesetzt, sondern er hat gesagt, gut, er kommt, wenn er es für richtig ansieht. Also schön, wie der Apostel Paulus andere Diener, die selber keine Apostel waren, in ihrem Dienst und in ihrer Verantwortung vor Gott so respektiert hat. Und das ist ein wichtiges Prinzip. Der Apostel Paulus sagt in Römer 14, was richtest du den Hausknecht eines anderen? Also was der Dienst anderer Brüder und Schwestern anbetrifft, da stehen sie zunächst einmal persönlich vor dem Herrn. Da müssen wir aufpassen, dass wir da nicht einfach hineinschwatzen. Und in Johannes 21, als Petrus sagt, und was ist dann mit dem? Mit Johannes sagt der Herr, was geht das dich an? Folge du mir nach. Also jeder steht als Diener vor dem Herrn und der Apostel Paulus sogar hat Apollos so geachtet und er war mit ihm eins. Man konnte sie nicht gegeneinander ausspielen. Wunderbar, obwohl solche Machtkämpfe da waren, hätte ja denken können, ha, jetzt könnte ich vielleicht ein bisschen mehr Einfluss kriegen in Korinth, wenn ich so und so. Überhaupt nicht. Also diese Spaltungen haben Paulus in seinem Verhältnis zu Apollos gar nicht beeinflusst. Da sieht man sein geistliches seine geistliche Haltung. Aber dann sagt er weiter, jeder wird seinen eigenen Lohn empfangen nach seiner eigenen Arbeit. Gott wird jeden Gläubigen belohnen für seinen Dienst. Also, die Gemeinde Gottes Ackerfeld, dann wird sie beschrieben als Gottes Bau, 3 Vers 9. Und da erklärt Paulus, er war dieser weise Architekt, der den Grund gelegt hat. Dieser eine Grund ist Jesus Christus, das Felsfundament nach Matthäus 16. Auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde errichten. Das ist eben Jesus Christus. Petrus sagt, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde errichten. Und er sagt, du bist Petros, ein Stein. Und auf diesen Felsen, Petra, werde ich meine Gemeinde errichten. Also nicht Petrus ist der Fels, Petrus ist ein Stein, Petros. Und der Fels, das ist Christus. Und schon im Alten Testament wird Gott als Fels bezeichnet. Ja, also er ist der Grund. Und dann in Kapitel 3, Vers 16 heißt es, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Die Gemeinde als Gottes Tempel, das ist dieser Bau. Dann weiter der Leib Christi. In Kapitel 12 wird dieses Thema, die Gemeinde als Leib, ausführlich dargestellt in Verbindung mit den Gaben und Wirkungen des Geistes. Und da lese ich Kapitel 12, Vers 12. Denn gleich wie der Leib einer ist und viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obgleich viele, ein Leib sind, also auch der Christus. Denn auch in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden. Es seien Juden oder Griechen, es seien Sklaven oder Freie. Und sind alle mit einem Geist getränkt worden. Also, die Gläubigen gehören als Glieder zu diesem einen Leib. Und wie sind sie dazu gekommen? Durch die Taufe mit dem Heiligen Geist. Wir sehen also, das, was als Geistestaufe bezeichnet wird, angeblich ein zweites Erlebnis und oft mit ekstatischen Auswirkungen, hat mit der Bibel überhaupt nichts zu tun. Der Apostel Paulus sagt, von allen Gläubigen in Korinth, und er schließt sich selbst mit ein, obwohl er nicht Korinther war, wir sind alle zu einem Leib getauft worden, in einem Geist. Das heißt, der Prozess, dass aus einem Menschen ein Glied am Leib Christi gemacht wird, das ist die Taufe mit Heiligen Geist. Das Hineinführen in den Leib Christi, das ist die Taufe mit dem Heiligen Geist. Und Paulus betont, es seien Juden oder Griechen, beide Gruppen gab es in Korinth, Sklaven oder Freie, das war diese ganze Spannung zwischen den unterschiedlichen sozialen Schichten, aber gerade diese Unterschiede werden im Leib Christi vereinigt, zusammengefügt. Und interessant ist nun, wie wird dieses Gebilde genannt? Vers 12. Denn gleich wie der Leib einer ist und viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obgleich viele, ein Leib sind, also auch der Christus. Der Titel für den Herrn Jesus, der Christus, wird hier gebraucht für den ganzen Leib. Also der Leib Christi, der alle Erlösten umfasst, wird hier genannt der Christus. Jetzt versteht man, was Paulus meinte in Kapitel 1, als er von den verschiedenen Gruppen sprach, sagt er, Vers 12, ich sage aber dieses, dass ein jeder von euch sagt, ich bin des Paulus, ich aber des Apollos, ich aber des Kephas, ich aber Christi, ist der Christus zerteilt? Der meinte, ist der Leib Christi in verschiedene Teile zerschnitten? Natürlich nicht, es ist ein Leib. Also dann dürft ihr auch nicht solche Spaltungen haben. Das ist die Bedeutung. Der Christus, das ist der Leib Christi. Die Gläubigen organisch verbunden mit ihrem Herrn. Im Kolosserbrief wird dann ausdrücklich Christus das Haupt des Leibes genannt. Also es ist nicht die Königin von England. Ja, offiziell ist sie ja das Haupt der Church of England. Und macht sie den Platz des Sohnes Gottes streitig. Gut, es ist eine andere Frage, ob die Church of England die Gemeinde Gottes ist, ja? Das ist ein Verein. Und da gibt es viele echte Gläubige, aber man kann nicht die Church of England mit der Gemeinde Gottes in eins setzen. Aber eben, das Haupt ist Christus, Kolosser 1, Vers 18, und er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Dann weiter. Der Leib Christi ist nicht die örtliche Gemeinde. Nicht wahr? Der Apostel Paulus sagt in Vers 13, denn auch in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden. Er schließt sich mit ein, obwohl er nicht zu Korinth gehörte. Denn der Leib Christi ist überörtlich und umfasst alle wahren Gläubigen. Nun könnte jemand sagen, aber steht doch in 1. Korinther 12, Vers 27, ihr aber seid Christi Leib und Glieder in Sonderheit. Nun ist es ganz wichtig, hier steht nicht im Griechischen, ihr seid der Leib Christi. Der Artikel fehlt. Ihr seid Christi Leib. Also, das heißt, nicht die Korinther sind der Leib Christi. Aber alle Korinther gehörten zum Leib Christi. Und der Leib Christi war in Korinth, war er sichtbar durch die örtliche Gemeinde. Aber man kann nicht sagen, die Korinthergemeinde ist der Leib Christi. Es gibt nicht verschiedene Leiber Christi, sondern nur einen Leib, der alle Gläubigen auf der ganzen Erde umfasst. Und darum ist der Gedanke sehr wichtig. Wir haben im 1. Korintherbrief zwar die Ortsgemeinde vor uns, aber verbunden mit allen Gemeinden auf der ganzen Welt, wie wir gesehen haben. Nun, zur Lehre über Christus im Korintherbrief. Wir haben gesehen, wie der Herr Jesus bereits in 1, Vers 2 genannt wird, unser Herr, seine Autorität. Dann wird er genannt, der Sohn Gottes, Kapitel 1, Vers 9. Wir sind in die Gemeinschaft seines Sohnes, Jesus Christus, berufen. In 1, Vers 24 wird der Herr Jesus genannt, die Gotteskraft und auch Gottes Weisheit. In 1, Vers 30 wird er genannt, Weisheit von Gott, Gerechtigkeit, Heiligkeit und Erlösung. Für die wahren Gläubigen ist der Herr Jesus Weisheit von Gott, Gerechtigkeit, Heiligkeit und Erlösung. Dann haben wir schon gesehen, er ist das einzige Fundament der Gemeinde, 3 Vers 11. Er ist der Richter der Gläubigen. In 4 Vers 5 sagt Paulus, nachdem er erklärt hat, die Korinther können ihn nicht beurteilen in seinen verborgenen Motiven. So urteilt nicht etwas vor der Zeit, bis der Herr kommt, welcher auch das Verborgene der Finsternis ans Licht bringen und die Ratschläge der Herzen offenbaren wird. Und dann wird einem jeden sein Lob werden von Gott. Also der Herr Jesus wird einmal das Verborgene ans Licht bringen, im Himmel vor dem Richterstuhl Christi. Und da wird er sogar unsere Absichten, die wir vielleicht gar nicht umsetzen konnten, ans Licht bringen. Die verborgenen Ratschläge des Herzens. Und dann wird ermutigend gesagt, und dann wird einem jeden sein Lob werden vor Gott. Nicht nur für das, was wir getan haben für den Herrn, sondern auch für die Absichten und Pläne, die wir hatten für den Herrn. Und er weiß, wo wir können und wo wir nicht können. Und sogar die Absichten werden einmal ans Licht kommen. Er ist der Richter, der die Motive der Gläubigen einmal gerecht beurteilen und auch belohnen wird. Dann ist der Herr Jesus weiter nach Kapitel 5, Vers 7, unser Passa. Wenn es da heißt, in der zweiten Vershälfte, denn auch unser Passa Christus ist für uns geschlachtet. Er spielt hier an auf die Passafeier. Er sagt nämlich in Vers 7, fegt den alten Sauerteig aus, damit ihr eine neue Teigmasse sein möget, gleich wie ihr ungesäuert seid. Eben Christus ist unser Passa. Sauerteig ist in der Bibel durchwegs in jeder Stelle negativ. Es ist ein Bild der Sünde, das ansteckt. Nicht wahr, wenn man Teig hat, frischen Teig, und ein bisschen Sauerteig dazu setzt, dann geht der Säuerungsprozess durch den ganzen Teig hindurch. Und beim Passa in Ägypten mussten die Israeliten allen Sauerteig aus den Häusern entfernen und nur ungesäuertes Brot essen zusammen mit dem Passalamm. Und das sollte zeigen, was eine echte Bekehrung ist und die Befreiung aus der Knechtschaft, übertragen aus der Knechtschaft der Welt und Satans. Christus ist unser Erlöser, sein Blut rettet uns vor Gottes Zorn, aber wir müssen die Sünde aus unserem Leben durch Buße und Reue entfernen, allen Sauerteig hinaus tun. Und nun in 1. Korinther 5 geht es ja darum, dass schwere Sünde in der Gemeinde toleriert wurde. Und da sagt der Apostel Paulus, ihr müsst wie ein Passer allen Sauerteig hinausfegen. Im Judentum geht man mit einer Lampe vor dem Passa durch das ganze Haus und sucht überall, wo man noch Brosamen, von Brot mit Sauerteig findet, und alles muss hinausgefegt, hinausgeputzt werden. Das war übrigens eine wunderbare Einrichtung für Israel auch als Schutz gegen die Pest. Denn so musste man einmal im Jahr eine totale Frühlingsreinigung durchführen. Und so gab es keine Speisereste, die eben Mäuse und Ratten anziehen. Und die bringen ja eben diese Pesterreger mit. Und so hatte natürlich Israel gegenüber den anderen Völkern durch diese Hygienemaßnahme einen besonderen Vorteil. Aber nun, hier geht es um die Gemeinde. Aller Sauerteig muss hinein. Sünde darf in der Gemeinde nicht einfach stehen gelassen werden. Und es ging da um Unzucht, also um handgreiflich schwere Sünde. In 1. Korinther 4 sagt Paulus, ihr dürft nicht meine Motive richten. Und in Kapitel 5 sagt er, ihr müsst diesen Hur richten und hinaustun. Ist das nicht ein Widerspruch? Nein, Motive, die verborgen sind, die können wir nicht richten, weil wir nicht in die Herzen der Menschen hineinschauen können. Aber das, was jemand tut, das müssen wir richten. Also wenn jemand in der Gemeinde Ehebruch begeht, dann muss die Gemeinde handeln und den Sauerteig entfernen. Das heißt, den Schuldigen ausschließen, bis er zur Buße kommt. Und das leitet der Apostel Paulus ab aus dem Passa, wo man den Sauerteig hinaus tun muss. Und er sagt in Vers 8, darum lasst uns Festfeier halten, nicht mit altem Sauerteig, auch nicht mit Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern mit ungesäuertem Brot der Lauterkeit und Wahrheit. Nicht wahr? Ungesäuertes Brot ist wahres Brot. Gesäuertes Brot lügt, denn es täuscht mehr vor, als wäre mehr da, als was eigentlich da ist. Das ist verlogenes Brot, und darum wird die Matzen, die werden genannt hier, Brot der Lauterkeit und Wahrheit. Das ist echt, ganz, ganz flach, aber es ist echt. Ja. Also Kapitel 4, sehr wichtig, Motive können wir und dürfen wir nicht richten in den Herzen anderer, aber die Taten, über die müssen wir urteilen, da wo es konkret ist. 5, 1 bis 13, da sagt der Apostel Paulus, Vers 12, denn was habe ich auch zu richten, die draußen sind? Also im Blick auf die Ungläubigen draußen, da haben wir keine Verantwortung. Ihr richtet ihr nicht, die drinnen sind. Die aber draußen sind, richtet Gott. Tut den Bösen von euch selbst hinaus. Dann wird Christus beschrieben als der Schöpfer aller Dinge. Kapitel 8, Vers 6. So ist doch für uns ein Gott, der Vater, von welchem alle Dinge sind und wir für ihn. Und ein Herr, Jesus Christus, durch welchen alle Dinge sind und wir durch ihn. Also von Gott dem Vater sind alle Dinge und durch den Herrn Jesus Christus sind alle Dinge. Das bedeutet, die Pläne für die Erschaffung der Welt kommen vom Vater, aber der Sohn hat es persönlich ausgeführt. Und darum wird auch in Johannes 1, Vers 3 gesagt von dem Wort, das im Anfang bei Gott war, alles wurde durch dasselbe. Und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. Alles, was je ins Dasein gekommen ist, ist also durch den Sohn Gottes erschaffen worden. Durch ihn sind alle Dinge, aber die Pläne sind vom Vater. Es ist wie in der Erlösung. Die Erlösung war geplant vom Vater. Der Vater hat nach Epheser 1 die Gläubigen auserwählt zuvor bestimmt, aber der Herr Jesus ist in die Welt gekommen, um stellvertretend zu sterben. Nicht der Vater hat gelitten am Kreuz, sondern der Sohn. Also der Vater fasst die Ratschlüsse, der Sohn führt sie aus. Übrigens in der Kraft des Heiligen Geistes. Denn in Hebräer 9 lesen wir, dass der Herr Jesus sich selbst geopfert hat durch den ewigen Geist. Und auch in Hiob 33 wird der Heilige Geist als Schöpfer bezeichnet. Elihu sagt, der Geist Gottes hat mich gemacht. Also der Herr Jesus hat in der Kraft des Heiligen Geistes, in Verbindung mit der Kraft des Heiligen Geistes auch erschaffen. Weiter, der Herr Jesus ist der Fels. 1. Korinther 10, Vers 4. Paulus erzählt die Geschichte vom Auszug aus Ägypten, wie das Volk durch das Rote Meer gegangen ist und wie sie dann Wasser aus dem Felsen bekommen haben, das Manna aus dem Himmel. Und dann erklärt er, 10, Vers 4 am Schluss, der Fels aber war der Christus. Das bedeutet, der Fels dort in 2. Mose 17 ist ein Symbol für Christus. Gut, jetzt könnte Zwingli gesagt haben, ja, dieser Fels war Christus, es steht ja hier, der Fels war Christus. Nein, der Fels bedeutete Christus. Aber hier steht, es war Christus. Und darum hat ja, Luther, im Gegensatz zu Zwingli, genau umgekehrt, Luther hat so gesagt, es steht ja, dies ist mein Leib. Und Zwingli sagt, nein, das bedeutet mein Leib. Aber hier hätte Luther auch sagen können, es steht, der Fels aber war der Christus. Ja, aber diese Ausdrucksweise hat den Sinn bedeutet. Darum steht ja auch in Galater 4, der Berg Hagar ist der Berg Sinai in Arabien. Ja, war Abraham mit einem Berg verheiratet? Nein, es war eine ägyptische Magd und ihre symbolische Bedeutung als Sklavin ist die gleiche Bedeutung wie dieser Bund am Sinai, der eben Israel zu Sklaven Gottes machte. Und so bedeutet Hagar war der Berg Sinai, hat den Sinn, Hagar bedeutete das gleiche wie der Berg Sinai. Und hier, dieser Fels bedeutete Christus. Aber dieser Fels ist gar eigenartig. Es steht in 10 Vers 4, und alle denselben geistlichen Trank tranken, denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, welcher nachfolgte. Können Felsen gehen? Nun, das Rätsels Lösung ist diese. 2. Mose 17. Mose schlägt den Felsen und es kommt Wasser heraus und das ganze Volk trinkt. Aber dieses Wasser wurde zu einem Strom und floss in der Sinai-Wüste, sodass Israel während der Wüstenreise mit diesem Wasser versorgt wurde, auch als sie weitergingen. Und da steht in Psalm 105, Vers 41. Er öffnete den Felsen und es flossen Wasser heraus. Sie liefen in den dürren Örtern wie ein Strom. Das war nicht ein Bächlein. Ein Strom. Und so ging dieser Fels eben mit Israel, das wanderte in der Sinai-Wüste, und so folgte der Fels ihnen nach, indem das Wasser mit ihnen ging. Also, was aber nun wichtig ist, der Apostel Paulus überträgt diese Geschichte geistlich. Er nennt diesen Trank aus dem Felsen ein geistlicher Trank, weil er eine geistliche Bedeutung hat. Nach Johannes 7, 37 spricht das von der Erfrischung durch den Heiligen Geist. Und das Manna aus dem Himmel nennt er eine geistliche Nahrung. Denn das Manna aus dem Himmel spricht von dem Herrn Jesus Christus, dem Brot aus dem Himmel. Johannes 6. Und der Fels spricht eben von dem Herrn Jesus, der geschlagen werden musste, damit der Heilige Geist kommen konnte, um uns Gläubige zu tränken. Ja? 1. Korinther 12, Vers 13 haben wir gelesen, wir sind alle getränkt worden mit einem Geist. Aber hier wird also gezeigt, wie wir das Alte Testament lesen müssen. Das hat alles geistliche Bedeutung zur wörtlichen Bedeutung hinzu. Also, das war Christus, der Fels. Und in Kapitel 11, Vers 3 wird Christus genannt das Haupt jedes Mannes. In 15, Vers 20 ist er der Erstling der Entschlafenen. Also der Erste, der auferstanden ist aus den Toten und nicht mehr stirbt. Es gab Leute, die sind schon vorher auferstanden, ja? Wie zum Beispiel Lazarus und so weiter. Aber die sind alle wieder gestorben. Ja, es gilt so wie, in den Märchen heißt es doch am Schluss, und sie waren glücklich, und wenn sie nicht gestorben sind, so leben sie heute noch, ja? Aber es ist tatsächlich so, Lazarus ist nicht mehr da, ja? Und all die, diese Auferstandenen, die sind gestorben, wieder gestorben, ein zweites Mal. Aber der Herr Jesus ist der Erstling, der auferstanden ist und nicht mehr stirbt. Dann wird er genannt der letzte Adam, ein lebendig machender Geist. Das habe ich heute Morgen schon behandelt, 15,45. Er wird genannt der zweite Mensch vom Himmel. Adam war der erste Mensch von der Erde, der die Menschheit in die Sünde geführt hat. Und Christus ist der Retter, der vom Himmel gekommen ist. Und er wird genannt der Himmlische, 15, Vers 48. Dann lernen wir aus dem Korintherbrief, das Alte Testament ist für uns Christen geschrieben worden. Ja, denn in Kapitel 10, Vers 6, nachdem so über die Geschichte Israels berichtet wird, heißt es, diese Dinge aber sind als Vorbilder für uns geschehen, dass wir nicht nach bösen Dingen gelüsten, gleich wie auch jene gelüsteten. Da wird also ganz klar gesagt, das Alte Testament ist für die Gemeinde geschrieben. Und wenn wir denken, es ist doch verheerend, wie in den Gemeinden weltweit, wie oft das Alte Testament einfach keine Bedeutung hat. Völlig vernachlässigt wird, wie das Alte sei für Israel und das Neue Testament für die Gemeinde. Ist gar nicht wahr. Der Apostel Paulus sagt, es ist für uns geschrieben, aber die Gemeinde ist nicht unter Gesetz. Aber das ganze Alte Testament hat eine geistliche Bedeutung und Belehrung für uns. Eben das Passa spricht von Christus, dann der geistliche Trank spricht von dem Heiligen Geist. Die geistliche Speise vom Himmel, das Manna spricht von dem Herrn Jesus, unserer Nahrung. Der Fels spricht von ihm, dem Felsen und so weiter. Und weiter, 10 Vers 11. Alle diese Dinge aber widerfuhren jenen als Vorbilder und sind geschrieben worden zu unserer Ermahnung, auf welche das Ende der Zeitalter gekommen ist. Also Mose hat die Bücher Mose zu unserer Ermahnung geschrieben. Das steht hier. Oder 9, Vers 10. Denn in dem Gesetz Mose steht geschrieben, du sollst dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden. Das ist 5. Mose 25, Vers 4. Ist Gott etwa für die Ochsen besorgt? Oder spricht er nicht durchaus um unseretwillen? Denn es ist um unseretwillen geschrieben, dass der Pflügende auf Hoffnung pflügen soll und der Dreschende auf Hoffnung dreschen, um dessen teilhaftig zu werden. Der Apostel Paulus sagt, im Gesetz steht ein Ochse, der drischt, der da über das das Getreide, die Getreidehalme geht, um auszudreschen, dem durfte man den Mund nicht verbinden. Das heißt, er durfte zwischendurch auch etwas fressen. Nun sagt er, aber das ist wegen uns geschrieben. Und er erklärt in diesem Kapitel, Evangelisten, so wie er, dürfen vom Evangelium leben. Das heißt, wenn der Herr sie berufen hat zu einem vollzeitlichen Dienst, dann ist das richtig, wenn sie von diesem Dienst auch leben dürfen. Und das leiten wir ab aus dem Grundsatz, aus dem Gesetz, du sollst dem Ochsen das Maul nicht verbinden. Und es ist wegen uns geschrieben. Und da sehen wir, wie sogar die Details im Gesetz haben eine geistliche Bedeutung für uns heute. Das Alte Testament ist für uns Christen geschrieben worden, aber wir müssen es richtig gebrauchen. Ja? Wir müssen mit dem Alten Testament nicht die Christen unter das Gesetz vom Sinai bringen, sondern wir müssen die geistliche Bedeutung für uns herausarbeiten. Dann eine Besonderheit, eine sehr spezielle Besonderheit. Der erste Korintherbrief ist der einzige Brief, der das Thema Abendmahl abhandelt. Sonst wird das Abendmahl nur behandelt in Matthäusevangelium bei der Einsetzung, Markus und Lukas. Und nun wird es behandelt in 1. Korinther 10, 14 bis 22 in Verbindung mit dem Tisch des Herrn und 11, 20 bis 34. Es hätte jemand auf die Idee kommen können, ja, das Abendmahl ist eigentlich nur für Juden, für jüdische Gläubige. Denn der Herr hat es ja im Kreis der Apostel, die alle Juden waren, eingesetzt. Nun, gerade der erste Korintherbrief macht deutlich, denn hier haben wir eine Gemeinde, wo die meisten nicht Juden waren. Nein, das Abendmahl ist für die Gemeinde, und zwar bestehend aus gläubigen Juden und Heiden. Bestimmt. Und was auch klar wird, das Abendmahl gehört in die örtliche Gemeinde. Es ist nicht eine Familienangelegenheit. Also wenn wir als Familie jetzt mal so in den Ferien denken, so, jetzt könnten wir mal Abendmahl feiern. Wir sind keine Gemeinde, wir sind eine Familie. Und der erste Korintherbrief, der die Gemeinde abhandelt, bringt das Abendmahl in Verbindung mit den Zusammenkünften der Gemeinde in Korinth. Nicht wahr? In 1. Korinther 11, Vers 20 sagt Paulus, wenn ihr nun an einem Ort zusammenkommt, so ist es nicht des Herrn Abendmahlessen, denn, also die Korinther kommen an einem Ort zusammen als Gemeinde und sie haben aber das Abendmahl ganz falsch gefeiert. Aber es gehört eben dorthin, in die Gemeinde. Dann haben wir als hervorzuhebende Besonderheit die eindrückliche Beschreibung der Liebe. 1. Korinther 13. Eine so tief bewegende Beschreibung, was echte Liebe ist. Und für Liebe steht ja hier immer das Wort Agape. Ein Wort, das die alten Griechen kaum verwendeten. Man hat sogar lange Zeit gemeint in der Forschung, Agape sei eine Erfindung, die eigentlich noch bei den alten heidnischen Griechen gar noch nicht bekannt war. Aber dann haben wir schließlich doch Inschriften entdeckt, wo das Wort Agape vorkommt. Es war ein Wort, das offensichtlich sehr selten verwendet wurde. Und in den Inschriften ist natürlich nur ein Teil von den Wörtern, die jemals gebraucht wurden, überliefert. Aber diese seltene Bezeugung zeigt, das Wort wurde offensichtlich auch selten gebraucht. Aber im Neuen Testament wird das Wort für die Liebe Gottes. Der Heilige Geist wollte ein Wort verwenden, das nicht irgendwie belastet war durch falsche heidnische Vorstellungen von Liebe. Ich weiß, es gab ja das Wort Philia, das mehr Liebe meint zu solchen, die eigentlich so zur gleichen Kategorie gehören. Liebe zu Freunden, Liebe zu eben solche, die einem irgendwie passen, von der gleichen Kategorie sind. Dann gibt es das Wort Eros, das kann bedeuten einfach Liebe im allgemeinen Sinn, aber auch bis zu perverser Liebe. Das Wort war also sehr belastet. Es konnte positiv verwendet werden, aber es war so belastet und darum hat der Heilige Geist es kein einziges Mal im Neuen Testament verwendet. Philia verwendet er und Eros nie. Dann gab es das Wort Storge, das ist speziell Liebe von Eltern zu Kindern und Kindern zu Eltern. Das wird gebraucht in 2. Timotheus 3, wo es heißt, in der Endzeit werden die Menschen ohne natürliche Liebe sein. Ja, im Zusammenhang mit Abtreibung ist das ja sehr erschreckend aktuell, die fehlende natürliche Liebe. Aber für die Liebe Gottes Agape, ein Wort, das völlig unbelastet war und konnte darum gefüllt werden mit dem Inhalt, das ist die Liebe, die in Gott ist, die Gottes Wesen ist. Gott ist Liebe, sagt 1. Johannes 4. Und dann wird die Liebe so beschrieben, 13 Vers 4, die Liebe ist langmütig, ist gütig, die Liebe neidet nicht, die Liebe tut nicht groß, sie bläht sich nicht auf, sie gebärdet sich nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihrige, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet Böses nicht zu, sie freut sich nicht der Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles, die Liebe vergeht nimmer. Jedes Mal steht Agape. Dann etwas Besonderes. In diesem Brief wird von dem Geheimnis der Entrückung gesprochen. Händel hat diese Stelle so schön vertont im Messias. 1. Korinther 15, 51. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden in einem Nu, in einem Augenblick, bei der letzten Posaune. Denn Posaunen wird es, und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich, und wir werden verwandelt werden. Ein Geheimnis im Neuen Testament ist eine Wahrheit, eine göttliche Offenbarung, die im Alten Testament noch unbekannt war. Das sehen wir aus Epheser 3. Dort wird von dem Geheimnis des Leibes gesprochen. Und da erklärt Paulus, das war in früheren Generationen und in früheren Zeitaltern den Menschen nicht kundgetan worden. Wie es jetzt durch den Heiligen Geist seinen Aposteln und Propheten mitgeteilt wurde. Und so haben wir in den Paulusbriefen 8 verschiedene Geheimnisse. Und eins davon ist das Geheimnis der Entrückung. Man muss also die Entrückung nicht im Alten Testament suchen, die Entrückung der Gemeinde. Sie war ein Geheimnis, aber jetzt ist sie geoffenbart. Übrigens, die letzte Posaune hier hat nichts zu tun mit den 7 Posaunen in der Offenbarung, die in der großen Drangsalszeit nach der Entrückung ertönen werden. Nun, der Apostel Paulus sagt, verwandelt in einem Nu, in einem Augenblick, bei der letzten Posaune. Bei der letzten Posaune. Ist das nicht eine Anspielung auf die 7. Posaune? Nein. Die Korinther kannten das gar noch nicht. Die Offenbarung wurde ja erst 95 nach Christus geoffenbart. Und der 1. Korintherbrief 54. Also die letzte Posaune. Muss ja etwas Bekanntes sein. Und im römischen Heerwesen kannte man die letzte Posaune. Die erste Posaune bedeutete das Lager abbrechen. Die zweite Posaune in Reihe und Glied, 6 Reihen, aufstellen. Und die letzte Posaune, das war die dritte, Aufbruch. Und so, die letzte Posaune ist die Posaune des Aufbruchs. Ja, dann könnten wir singen, oh, when the saints go marching in. Aber wenn die Heiligen einmarschieren, das ist die Entrückung. Wenn die Gläubigen bei der letzten Posaune aufbrechen aus dieser Erde, von dieser Erde aufbrechen in die himmlische Herrlichkeit. Dann noch eine Besonderheit. Wir hatten ja schon von diesem eindrücklichen Schluss gesprochen. 16, 21. Der Gruß mit meiner des Paulus Hand. Ja, Paulus hier so symbolisch den Korinthern die Hand geben wollen. Nein, in 2. Thessalonicher 3 wird erklärt, dass Paulus bei den Briefen, die er diktiert hatte, und der Korintherbrief wurde wohl durch Sosthenes geschrieben, der Mitabsender war, aber den Schluss hat Paulus jeweils eigenhändig geschrieben. 2. Thessalonicher 3, Vers 16, Vers 17, Der Gruß mit meiner, des Paulus Hand, welches das Zeichen in jedem Briefe ist. So schreibe ich. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Also die Schlussverse wurden jeweils von Paulus eigenhändig geschrieben, damit man anhand des Schriftzuges erkennen konnte, welches ist ein echter Paulusbrief und welches ist eine Fälschung. In 2 Thessalonicher 2, Vers 3 steht nämlich, dass die Thessalonicher mindestens einen gefälschten Brief bekommen haben, unter dem Namen Paulus. Die haben wir nicht mehr, diese Fälschungen. Die sind alle liquidiert worden. Kein Problem. Man konnte den Schriftzug am Schluss vergleichen mit dem Epheserbrief. Wow, genau der gleiche. Kolosserbrief, genau gleich. Thessalonicher Brief, genau der gleiche. Und da kommen die anderen, die gefälschten Briefe liquidieren. Und so war eindeutig klar, welches sind Paulus' Briefe und welche nicht. Ja, und darum hatte man natürlich besonders in den Ländern Türkei, Griechenland und Italien, da hatte man wohl während einigen Jahrhunderten noch die Original-Papyrus-Handschriften der Apostel und Propheten des Neuen Testaments. Und darum konnte man natürlich in diesen Ländern ganz besonders genaue Handschriften kopieren. Weil auch im dritten Jahrhundert wohl konnte man noch eine Paulus-Handschrift beiziehen und die zum Beispiel korrigieren oder direkt abschreiben. Und darum ist natürlich das Argument, das manchmal angeführt wird, dass der Nestle-Aland-Text, der sich besonders auf ägyptische Handschriften abstützt, weil in Ägypten, da hat man die ältesten Handschriften, es ist dort so trocken. Trockener als in Türkei, Griechenland und Italien. Aber in Ägypten, dort hat man keine Originale gehabt. Und darum sind diese Handschriften eben viel unzuverlässiger als die Handschriften aus Türkei, Griechenland und Italien, die man eben zum Mehrheitstext rechnet. Die hatten eben noch Zugriff zu Originaltexten. Und wenn eine Handschrift aus dem 4. Jahrhundert stammt, dann ist das nicht eine schlechte Handschrift, denn sogar im 4. Jahrhundert konnte man noch eine 1. Jahrhundert-Handschrift als Vorlage nehmen. Und dann ist die so gut wie eine Erstabschrift aus dem 2. Jahrhundert oder 1. Jahrhundert. So, das war nur so ein kleiner Seitenhieb zu der ganzen Nestle-Aland-Geschichte. Dann möchte ich noch etwas Ausführungen machen über 1. Korinther 11, 2-16, weil das eher ein Thema ist, das meistens unter den Tisch gewischt wird. Und wir können vielleicht dort mehr Betonung legen, wo man weniger hört im Allgemeinen, als dort, wo man wieder mehr hört. Weil unsere Zeit als Einführung ja begrenzt ist. Am liebsten würde ich alle Kapitel im Detail durchnehmen. Aber da könnte man ja nach Erlinsbach kommen. Jede Woche gehen wir im Moment durch den 1. Korintherbrief, durch Vers für Vers. Im Bibelkreis. Also, zu 1. Korinther 11, ein sehr umstrittener Abschnitt unter Gläubigen. Der Apostel Paulus sagt, Vers 2, ich lobe euch aber, dass ihr in allem meiner eingedenk seid und die Überlieferungen haltet, wie ich sie euch überliefert habe. Ich will aber, dass ihr wisst, dass der Christus das Haupt eines jeden Mannes ist. Das Haupt der Frau aber ist der Mann, des Christus Haupt aber Gott. Jeder Mann, der betet oder weissagt, indem er etwas auf dem Haupt hat, entehrt sein Haupt. Jede Frau aber, die betet oder weissagt mit unbedecktem Haupt, entehrt ihr Haupt, denn sie ist ein und dasselbe wie die, welche geschoren ist. Denn wenn eine Frau nicht bedeckt ist, so werde ihr auch das Haar abgeschnitten. Wenn es aber für eine Frau schändlich ist, dass ihr das Haar abgeschnitten oder sie geschoren werde, so lass sie sich bedecken. Denn der Mann freilich soll nicht das Haupt bedecken, da er Gottes Bild und Herrlichkeit ist. Die Frau aber ist des Mannes Herrlichkeit. Denn der Mann ist nicht von der Frau, sondern die Frau vom Mann. Denn der Mann wurde auch nicht um der Frau willen geschaffen, sondern die Frau um des Mannes willen. Darum soll die Frau eine Macht auf dem Haupt haben, um der Engel willen. Dennoch ist weder die Frau ohne den Mann, noch der Mann ohne die Frau im Herrn. Denn gleich wie die Frau vom Mann ist, also ist auch der Mann durch die Frau. Alles ist aber von Gott. Urteilt bei euch selbst. Ist es anständig, dass eine Frau unbedeckt zu Gott bete? Oder lehrt euch nicht auch selbst die Natur, dass, wenn ein Mann langes Haar trägt, es eine Unehre für ihn ist? Wenn aber eine Frau langes Haar trägt, es eine Ehre für sie ist, weil das Haar ihr anstatt eines Schleiers gegeben ist. Wenn es aber jemanden gut dünkt, streitsüchtig zu sein, so haben wir solche Gewohnheit nicht, noch die Gemeinden Gottes. Also grundsätzlich müssen wir festhalten, es gibt nur ganz wenige Symbole im Christentum. Im Judentum haben wir so viel symbolische Dinge, wenn wir denken an die verschiedenen Opfer, dann überhaupt an das Tempelgebäude mit all seinen Nebengebäuden. Und wenn wir denken an all die rituellen Vorschriften über Speise und Trank und Waschungen und so weiter. Es ist gerade geprägt durch äußere Symbole, die Gott eingerichtet hat, wie wir wissen aus Kolosser 2, Vers 16, als Schattenbilder auf das, was Christus einmal als geistliche Realität bringen sollte. Aber im Christentum haben wir nur ganz wenige Symbole. Die Taufe, eine symbolische Handlung. Aber nur einmal. Ja? Darum sagt Epheser 4, eine Taufe. Im Judentum hat man die Waschungen, das ist ein Untertauchen, das aber immer wieder wiederholt werden musste. Die Taufe, dann das Abendmahl mit Brot und Wein. Und hier 1. Korinther 11, Bedeckung bzw. keine Bedeckung und langes bzw. kurzes Haar. Alle diese Symbole kommen nur im 1. Korintherbrief vor. Zusammen, ja? Nämlich die Taufe wird erwähnt in Kapitel 1, Vers 13. Paulus sagt, ist etwa Paulus für euch gekreuzigt oder seid ihr auf Paulus Namen getauft worden? Ich danke, dass ich niemanden von euch getauft habe, außer Crispus und Gaius. Auf dass nicht jemand sage, dass ich auf meinen Namen getauft habe. Ich habe aber auch das Haus des Stephanas getauft. Sonst weiß ich nicht, ob ich jemanden anders getauft habe. Denn Christus hat mich nicht ausgesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkündigen. Paulus spricht noch oft über die Taufe und lehrt, was die Bedeutung ist in den anderen Briefen. Aber er selber hat kaum getauft, selber. Das war nicht sein Auftrag, aber er lehrt die Taufe in allen möglichen Briefen. Römerbrief, Kolosserbrief, Epheserbrief. Ja, aber es wird im 1. Korintherbrief erwähnt, die Taufe. Dann das Abendmahl, haben wir gesehen, in Kapitel 10 und 11 wird es erwähnt. Und Bedeckung und Haar, das wird erwähnt in Kapitel 11. Nun ist noch interessant, es gibt viele Leute, die sagen, also ich kann mit Symbolen nicht viel anfangen. Das sind Äußerlichkeiten. Gott sieht ja nicht auf das, was vor Augen ist, steht in 1. Samuel 16, sondern er sieht auf das Herz. Nun, der Zusammenhang dort ist ja der. Samuel dachte, einer dieser großen Söhne von Isai wird sicher König werden. Dabei hat Gott diesen kleinen David gewählt. Eben die Menschen sehen so auf die Körperlänge. Aber das ist, der Mensch sieht auf solche Dinge, Gott schaut aber mehr auf das Innere. Das ist so tröstlich für mich, ja? Hat also damit nichts zu tun. Aber, eigenartig, in 1. Korinther 10, Vers 14 und folgende, haben wir Symbole, Brot und Wein. Und dann kommt Kapitel 11, langes Haar, kurzes Haar, Bedeckung, keine Bedeckung. Und dann kommt wieder, ab Vers 20, Brot und Wein. Und es gibt kaum einen Christen, der sagt, also mit dem Abendmahl, ich habe da ein bisschen Mühe, das ist so äußerlich, ja, Brot und Wein. Aber das ist Kapitel 10 und dann kommt Kapitel 11, da habe ich Probleme, und dann kommt Kapitel 10, 11, Vers 20, ja, natürlich das Abendmahl. Wenn man das irgendwo nicht bekommt in einer Gemeinde, ist man schon böse. Ja, muss doch jeder Gläubige einfach so haben. Auch wenn man ihn nicht kennt. Eigenartig, das ist also so dargestellt im 1. Korintherbrief. Dann hat man aber auch gesagt, diese Vorschriften hier in 1. Korinther 11, 2 und folgende, das sei aus der Zeit heraus zu verstehen von der Situation in Korinth. Nämlich dort gab es ja viele Prostituierte, stimmt, und die waren kahl geschoren. Das war das Zeichen der Prostituierten in Korinth, und darum sollten die Korinther eben, die korinthischen Frauen eben nicht kahl geschoren herumlaufen. Das hat einer geschrieben in einem Kommentar, Bibelkommentar, und dann haben es alle möglichen abgeschrieben. Man kann genau zurückverfolgen, wer hat das zum ersten Mal geschrieben, und dann wurde das ständig in allen möglichen Kommentaren, ja, das war die Situation in Korinth. Und wenn man fragt, ja, der Erste, der das so geschrieben hat, welche Quellen gibt er an? Keine Quellen. Und es stimmt auch nicht. Heute ist das klar, das ist eine Erfindung. Und es wurde ständig weiter verbreitet, aber ist historisch nicht belegbar. Und noch etwas, die Vorschriften hier stehen nämlich im Gegensatz zu den kulturellen Gebräuchen von damals. Im Judentum war das so, beim Beten war das eigentlich naheliegend, dass Männer sich bedecken und auch Frauen. Ist auch heute ja so im Judentum. Männer tragen die Kippa beim Beten und die Frauen dort immer ein bisschen weniger streng, aber im Prinzip sollten die sich auch bedecken. Dann bei den Griechen damals, da beteten Frauen und Männer unbedeckt zu den Göttern. Und bei den Römern war es so, dass Männer und Frauen bedeckt zu den Göttern beten. Aber die Situation 1. Korinther 11, die Frau bedeckt beim Beten und Weissagen und der Mann nicht bedeckt, passt nicht zum Judentum, passt nicht zur griechischen Kultur, passt nicht zur römischen Kultur. Wozu denn? Zum Christentum. Das ist typisch christlich. Vers 2. Paulus lobt die Korinther, dass sie diese Dinge hier eingehalten haben. Ich lobe euch aber, dass ihr in allem meiner eingedenk seid. Und die Überlieferungen, wie ich sie euch überliefert habe, festhaltet. Wieder mal eine Gelegenheit, die Korinther, die so oft daneben waren, zu loben. Er hätte ja sagen können, also unglaublich, überall dort, wo so richtig praktisch ist, da seid ihr daneben. Und dann, wenn so etwas Äußerliches ist, dann haltet ihr ein. Das hat überhaupt keinen Wert, wenn ihr schon so daneben seid auf anderen Gebieten. Warum haltet ihr das ein? Aber er lobt, dass sie wenigstens das machen. Ja? Aber er sagt, er ist sich bewusst, sie wissen gar nicht, was es bedeutet. Und so sagt er, ich will aber, dass ihr wisst, dass. Nun, das ist auch lobenswert. Die Korinther haben also diese Überlieferung des Apostels eingehalten, obwohl sie nicht wussten, warum. Es gibt Leute, die sagen, ich tue das nicht, weil ich nicht weiß, was das bedeutet. Aber gehorsam ist, wenn wir etwas tun, was wir vielleicht nicht mal verstehen. Aber eben, Paulus sieht überall, wo man etwas loben kann, und so lobt er sie dafür. Und dann erklärt der Apostel Paulus, es geht hier um eine göttliche Ordnung. Es geht um die Regierungsordnung oder Autoritätsordnung. Zuerst Gott, dann Christus, und zwar als Mensch. Wichtig. Der Jesus sagt als Mensch in Johannes 14, der Vater ist größer als ich. In seiner Gottheit als ewiger Sohn ist er dem Vater gleich. Und so steht auch in Philipper 2, Vers 5, dass Christus es nicht für einen Raub achtete, Gott gleich zu sein. Aber er hat sich vielmehr sogar dann tief erniedrigt und ist ein Sklave und Mensch geworden. Also Gott, Christus als Mensch und dann der Mann, der unter der Autorität von Christus steht, und die Frau. Es geht also hier um die Schöpfungsordnung und die göttliche Ordnung. Das beruft sich also zurück auf 1. Mose 1 und 2. Übrigens, gerade im Psalm 8 haben wir alles. Gott, der Schöpfer. Dann wird erwähnt der Messias, der Sohn des Menschen. Und überhaupt Mann und Frau. die dann wieder unter dem Messias stehen. Nämlich der Mensch wird dort auch erwähnt. Was ist der Mensch, dass du sein gedenkst? Das ist der natürliche Mensch. Enosch, der sündige Mensch. Noch des Menschensohn, der Ben-Adam, das ist der Messias. Also da haben wir so einen Bezug auch zu Psalm 8. Wenn jemand sagt, also Kapitel 11, das hat zu tun mit damaligen Traditionen, muss man sagen, ja, aber halt, warum erklärt Paulus zuerst mal, wie die göttliche Ordnung ist, die gilt seit der Erschaffung der Welt? Und wichtig, die Gemeinde steht nicht unter dem Gesetz vom Sinai. Das heißt, unter den Geboten, die Gott ab 2. Mose 19 mit den 10 Geboten und den Hunderten von Geboten, die folgten, gegeben hat. Aber Paulus geht zurück auf die Schöpfungsordnung und die gilt auch für die Christen. Wir könnten ja sagen, ja, in 1. Korinther 15 steht doch, Christus ist der Himmlische und wir sind die Himmlischen. Also, wir sind eigentlich gar keine richtigen Menschen mehr. Wir stehen über diesen Ordnungen. Aber der 1. Korinther 11, der sagt, der bringt uns wieder mal so richtig runter. Ja? Das ist mystisches Christentum. So wieder richtig auf den Boden gebracht. Nein, wir sind Menschen und wir stehen in dieser Schöpfungsordnung drin. Und dieses Kapitel, haben wir gesehen, beruft sich zurück. Gott hat ja in 1. Mose 1, 27 den Menschen geschaffen als Mann und Frau, wörtlich männlich und weiblich. Also der Unterschied der Geschlechter ist Gott gewollt, so in die Schöpfung gegeben. Und wir haben heute Morgen in 1. Mose 2 gesehen, zuerst wurde der Mann erschaffen und auf diese Reihenfolge wird hier Bezug genommen, in 1. Korinther 11. Und dann wird erklärt, die Frau wurde wegen dem Mann erschaffen. Gott hat gesehen, dass es nicht gut ist, dass der Mann allein sei. Und das wird auch hier erklärt. Die Frau ist wegen dem Mann erschaffen worden. Aber dann, um das wieder auszugleichen, damit man keine falschen Schlüsse zieht, sagt Paulus, aber der Mann ist natürlich auch durch die Frau. Das will sagen, ich kenne keinen einzigen Menschen, der nicht von einer Mutter geboren worden ist. Ja, Menschen gibt es nur, weil es Frauen gibt. Natürlich auch Männer, ja, aber direkt die Geburt erfolgt eben durch die Frau. Und das können die Feministinnen auch nicht ändern. Dann wird auch betont, in 1. Mose 2, der Mann erhielt zuerst Gottes Gebote. 1. Mose 2, Vers 17. Die Frau wurde danach erschaffen, als Hilfe und als Entsprechung. Also so wird deutlich gemacht, dass der Mann eben die Führungsaufgabe haben sollte nach der Schöpfungsordnung. Darum hat Gott eben den Mann zuerst und dann die Frau geschaffen und der Mann bekam zuerst die Gebote Gottes, noch bevor die Frau da war. Nun, diese Schöpfungsordnung kann jetzt sichtbar werden ab Vers 4 beim Beten und Weissagen. Vers 4 sagt, jeder Mann, der betet oder weissagt, indem er etwas auf dem Kopf hat, entehrt sein Haupt. Beten ist klar. Was ist Weissagen? In Kapitel 14, Vers 2 wird das erklärt. Vers 3. Wer aber weissagt, redet den Menschen zur Erbauung und Ermahnung und Tröstung. Also Weissagen ist das Wort Gottes anderen weitergeben, so dass es genau ihren Bedürfnissen entspricht. Zur Erbauung, Trost und auch Ermahnung. Also wenn ein Mann weissagt, irgendwie das Wort Gottes weitergibt, dann soll er nichts auf dem Kopf haben. Und dann Vers 5, jede Frau, die betet oder weissagt, mit unbedecktem Haupt entehrt ihr Haupt. Jetzt ein paar Erklärungen zum griechischen Text, Vers 5. Unbedeckt, unbedecktem Haupt, da steht im Griechischen akatakalypto, te kephale. Das heißt wörtlich nicht herabbedeckt, bezüglich den Kopf. Es geht also hier nicht um eine Verhüllung, sondern wir haben ja auch im Text den Ausdruck etwas auf dem Haupt haben. Etwas auf dem Kopf haben. Und eine Bedeckung also von oben herab. Und das bedeutet, wenn die Frau etwas auf dem Kopf hat, dann sagt sie, über mir steht eine Autorität. Und damit ist der Mann gemeint. Das ist also ähnlich wie bei der Kippa im Judentum. Das ist ja keine Verhüllung. Das ist nur ein kleines Käppchen, das könnte ich gerade brauchen, so um meine Glatze zu verdecken. Mehr nicht, zu mir reicht's nicht. Und im Judentum sagt man, das bedeutet, ich anerkenne Gottes Autorität über mir an. Nun, hier wird das gesagt, die Frau soll etwas auf dem Haupt haben, aber der Mann soll nicht bedeckt sein. Eben weil er Gottes Bild und Herrlichkeit sei, indem dass er eben zuerst geschaffen worden ist. Und die Frau soll also beim Beten und Weissagen, da wo man sich fragen könnte, ja, übernimmt sie jetzt die Führung? Da kann sie mit dem Zeichen deutlich machen, nein, ich bin mir bewusst, die Schöpfungsordnung anerkenne ich. Und trotzdem kann ich beten und Weissagen. Jetzt ist natürlich noch die Frage, wo? Es gibt Bibelübersetzungen, die haben als Titel über das Verhalten im Gottesdienst. Also das kann man gerade rausstreichen. Weil in den Versen 2 bis 16 geht es nicht um die Zusammenkunft als Gemeinde nicht erwähnt. Und anders aber in Kapitel 14, Vers 34, dort heißt es, eure Frauen sollen schweigen in den Gemeindezusammenkünften. Denn es ist ihnen nicht erlaubt zu reden, sondern unterworfen zu sein und so weiter. Also, es gibt eine Ausnahme, die Gemeindezusammenkunft, da wo die Gemeinde als Gemeinde zusammenkommt. Das ist nicht die Familie und nicht der Hauskreis und nicht die Jugendgruppe und nicht das Frauenfrühstück. Das ist alles keine Gemeindezusammenkunft. Diese Einschränkung ist nur bezogen auf die Gemeindezusammenkunft. Und 1. Korinther 11 spricht einfach grundsätzlich, wenn eine Frau weissagt, also das Wort Gottes zur Ermahnung, Ermunterung, Tröstung weitergibt oder betet, dann soll sie aber anzeigen, dass sie eine Autorität über sich anerkennt. Das ist Vers 10, das macht das deutlich. Darum soll die Frau eine Macht auf dem Haupt haben. Das bedeutet, ein Zeichen der Autorität, unter der sie steht, soll sie auf dem Kopf haben. Steht nichts von einem Kopftuch, steht nichts von einem Hut, steht einfach eine Bedeckung von oben herab. Also wie das nun konkret aussieht, das ist durch die Jahrhunderte hindurch den Gläubigen überlassen, wie sie das realisieren. Es soll einfach ein Zeichen sein, nicht eine Verhüllung, ist kein Schleier, sondern etwas auf dem Haupt. Und dann wird hier erklärt, sie sollen das tun um der Engel willen. Da sind so unsinnige Dinge erzählt worden. Das sei, um sich zu schützen vor den Engeln, die irgendwie sexuelle Begierden hätten. Jetzt kann man nachlesen in gewissen Kommentaren. Also so viel Unsinn wird zum Teil geschrieben. Aber was ist dann die Bedeutung? Die nüchterne biblische Bedeutung. Nun, es geht ja hier um Autorität. Um die Anerkennung von Autorität, wie Gott das gewollt hat. Und das ist ein sehr wichtiges Thema für die Engel. In 1. Korinther 4 sagt Paulus, wir sind ein Schauspiel für die Engel. Die Engelwelt schaut uns zu. Und in Epheser 3, Vers 10 wird gesagt, dass durch die Gemeinde der Engelwelt Gottes Weisheit mitgeteilt wird. Also die Engel beobachten uns. Und Autorität war ja das Grundproblem in der Engelwelt. Ein Engel wollte sein wie Gott. Jesaja 14, Vers 12. Und so ist er zum Satan geworden. Und viele Engel sind mit ihm gefallen und zu Dämonen geworden. Nun, die Engel, die sind jetzt interessiert, wie ist das bei den erlösten Menschen? Der erste Mensch ist ja auch gefallen, weil er sein wollte wie Gott. Wie ist es bei den Erlösten? Anerkennen die Autorität so, wie Gott sie eingesetzt hat? Und darum ist es für sie interessant. Da kann man sagen, ja, aber das ist ein äußeres Zeichen. Ja, natürlich, weil die Engel, die sehen nicht in unsere Herzen hinein. Gott kennt unsere Herzen. Psalm 139, du hast mich erforscht und erkannt. Und da wird Gottes Allgegenwart gepriesen im Psalm 139. Aber das ist im Gegensatz zu, die Engel, die haben nicht diese Allwissenheit und dieses Kennen der menschlichen Herzen. Und darum sind die Engel auf diese äußeren Zeichen angewiesen. Um der Engel willen. Und dann wird aber erklärt, dass auch noch die Haare eine Rolle spielen. Und da sagen manche, ja, die Bedeckung ist nicht nötig, wenn man schon langes Haar hat als Frau. Das stimmt aber nicht, denn Vers 6 sagt, denn wenn eine Frau nicht bedeckt ist, so werde ihr auch das Haar abgeschnitten. Ja, aber wenn das lange Haar schon gelten würde als Kopfbedeckung, dann müsste nicht gesagt werden, dann soll man ihr das Haar auch abschneiden, wenn sie sich nicht bedecken will. Also sind das offensichtlich zwei verschiedene Dinge, oder? Also, ist ja logisch. Und hier wird aber erklärt, wenn es aber für eine Frau schändlich ist, dass ihr das Haar abgeschnitten oder sie geschoren werde, so lasse sie sich bedecken. Also es sind zwei verschiedene Dinge. Es sind zwei verschiedene Symbole, aber sie hängen zusammen, wie wir gleich sehen werden. In Vers 15 steht, wenn aber, oder Vers 14 schon, oder lehrt euch nicht auch selbst die Natur, dass wenn ein Mann langes Haar hat, es eine Unehre für ihn ist. Also das natürliche Empfinden kann das bereits bestätigen, sagt der Apostel Paulus. Und auf der anderen Seite, wenn aber eine Frau langes Haar hat, es eine Ehre für sie ist. Und das bestätigen uns die Maler aus allen Zeitaltern. Das lange Haar war quasi das Ideal für die weibliche Schönheit. Nun sagt aber der Apostel Paulus weiter, weil das Haar ihr anstatt eines Schleiers gegeben ist. Ja, da haben wir es ja. Das Haar ist anstatt eine Bedeckung. Nein. Hier in Vers 15, sehen wir das auf dem Skript, steht für Schleier Periboleion. Das heißt wörtlich etwas Herumgeworfenes, ein Schleier. Und das ist etwas ganz anderes, als was wir vorhin immer hatten mit Katakalypto, von oben herab decken. Das ist ein Schleier. Also das lange Haar ist als Schleier gegeben. Was bedeutet der Schleier? Ein Blick in 1. Mose 24, 65 kann uns das klären. Rebekka hat sich entschieden, Isaak zu heiraten. Sie macht die große Reise von der Südtürkei, von Haran bis ins Land Kanaan, und dann sieht sie zum ersten Mal Isaak von Weitem auf dem Feld. Sie fragt, was ist das für ein Mann? Das ist, wird ihr erklärt, das ist der Zukünftige. Und dann heißt es, dann hat Rebekka den Schleier genommen. Die hat ihn nicht dauernd angehabt. Die war keine Muslimin. Auch wenn die Muslime behaupten, Abraham sei schon der erste Muslim gewesen. Nein, sie war keine Muslimin. Aber in dem Moment hat sie den Schleier angezogen, und das war eine symbolische Handlung. Sie wollte damit sagen, ich entziehe mich den Blicken der anderen Männer, ich bin nur für Isaak bestimmt. Und so bedeutet also, sagt der Apostel Paulus, dass das lange Haar der Frau bedeutet das Gleiche. Die Frau, es drückt die Treue der Frau aus. Und wir haben in 1. Mose 2 heute Morgen gesehen, die Frau ist erschaffen worden, um eine Unterstützung zu sein, eine Hilfe. Und diese Treue wird ausgedrückt eben durch das lange Haar, während die Bedeckung irgendwie auf dem Kopf etwas, das bedeutet eben die Unterordnung, die Anerkennung der Führungsrolle des Mannes. Also man kann vielleicht so zusammenfassen. Die Bedeckung ist die Anerkennung der Stellung in der Schöpfung. Die Führungsaufgabe gehört dem Mann. Und darum, gerade beim Beten und Weissagen, nicht den ganzen Tag, beim Beten und Weissagen, wo man denken könnte, oh, jetzt übernimmt die Frau die Führungsrolle, sagt sie, nein, ich tue meine Aufgabe, indem ich das Wort Gottes weitergebe, indem ich bete, aber ich anerkenne die Schöpfungsordnung. Und das Haar bedeutet die Anerkennung der Stellung in der Schöpfung, dass sie erschaffen ist, die Frau, als Hilfe und als Unterstützung. Ganz allgemein als Frau. Der Mann hat allgemein als Mann in der Schöpfung die Aufgabe der Führung und die Frau hat die Aufgabe der Zuordnung, der Hilfe, der Unterstützung, damit es überhaupt funktionieren kann. Also man könnte sagen, die Bedeckung hat zu tun mit unter, die Unterordnung, und das lange Haar, die Bedeutung der Treue, das für den Mann in der Schöpfung eben als Unterstützung und Hilfe da zu sein. Und das zeigt sich natürlich auch im Dienst in der Gemeinde. Ob man mit Freude Frau sein will, dann weiß man um die Aufgabe eben in Treue, die Hilfe und die Unterstützung zu sein. Es geht ja hier nicht um Ehepaare, es geht einfach grundsätzlich um die Spezies Mann, die Spezies Frau und ihre Stellung in der Schöpfung, ob verheiratet oder nicht verheiratet. Diese zwei Symbole, aber offensichtlich war das schon damals etwas Umstrittenes und darum sagt der Apostel Paulus in Vers 16, wenn es aber jemanden gut dünkt, streitsüchtig zu sein, so haben wir solche Gewohnheit nicht, Paulus und Sosthenes, noch die Gemeinden Gottes. Also es ist nicht die Kultur der Gemeinde, zu streiten. Manchmal könnte man meinen, es ist doch die Kultur, ja. Aber hier steht ganz klar biblisch, das ist nicht unsere Sitte, noch die Sitte der Gemeinden Gottes. Streiten, mit Streiten wollen wir nichts zu tun haben. Also wer daraus streiten will, nein, es steht einfach so da. Und die Korinther werden gelobt, dass sie treu waren, die apostolischen Überlieferungen haben sie anerkannt, umgesetzt. Und jetzt wollte Paulus auch noch, dass sie verstehen, was das zu bedeuten hat. Und sehen wir, das Ganze ist natürlich noch verbunden mit der Frage, mit dem Schweigegebot in 1. Korinther 14. Und darum, unter dem nächsten Abschnitt auf dem Skript, Gedanken zu 1. Korinther 14. Da heißt es, die Schlussverse von 1. Korinther 14 werden heute unter bibeltreuen Christen häufig diskutiert. Es gilt dabei, zwei Schwierigkeiten zu vermeiden. Einerseits müssen wir uns im Klaren sein, wie stark wir bewusst oder unbewusst unter dem Einfluss des Zeitgeistes stehen. Andererseits stehen wir immer in Gefahr, die Bibel mit der Brille der Tradition, wenn jetzt da die menschlichen Tradition, zu lesen. Daher sollten wir alle Zeit ein doppeltes Bemühen aufweisen, um zurück zur Quelle zu gehen. Es gibt heute eine riesige Anzahl von Auslegungen zu 1. Korinther 14, 34 bis 38. Die Vielfalt der Meinungen ist geradezu phänomenal. Es fällt auch auf, wie viele Ideen es gibt, um den Text sagen zu lassen, es gäbe kein Schweigegebot für Frauen in der Gemeinde. Also die blühende Fantasie kommt da richtig zur Geltung. Es gibt solche, die sagen, 1. Korinther 14, 34 bis 38 sei eine spätere Einfügung. Das komme nicht von Paulus. Ist natürlich durch die Handschriften ohne Problem vom Tisch zu wischen. Die Handschriftenüberlieferung ist ganz klar, der Text ist echt. Man sagt, das entspreche nicht dem Stil und der Theologie von Paulus. Und es gibt einige wenige Manuskripte, die haben diese Verse etwas anders angeordnet. Ja, das sind fehlerhafte wenige Manuskripte, aber die Masse der Manuskripte macht ganz klar, der Text ist echt, kann man nichts daran ändern. Und wer entscheidet, was dem Stil von Paulus entspricht? Dann gibt es die sogenannte Zitattheorie von Thomas Schirmacher, der sagt, Paulus sagt nicht, die Frauen sollen schweigen, sondern er zitiert die Korinther, die haben gesagt, dass die Frauen schweigen sollen. Aber er sagt dann genau, das ist falsch. Und das sagt er übrigens auch bei 1. Korinther 11. Er zitiert nur die Korinther, die sagten, die Frauen müssen sich bedecken, aber in Wirklichkeit kämpft er gegen den Schleier, wie er sagt. Aber das ist so künstlich. Also muss man wirklich den Text so drehen und wenden, um da das zu Zitaten zu machen. 1. Korinther 14, 34, da geht es lediglich um die Beurteilung der Weissagung in der Gemeinde. Also die Frauen dürfen einfach nichts beurteilen in der Gemeinde, aber sonst dürfen sie schon reden und lehren. 1. Korinther 14, 34, eben hier geht es nur ums Lehren, das dürfen Frauen nicht, nach 1. Timotheus 2, Vers 11. Aber Weissagen, das dürfen sie auch in der Gemeinde, gemäß 1. Korinther 11, Vers 5. Jede Frau, die betet oder weissagt, heißt es dort. Ja, aber der Text dort sagt nicht in der Gemeinde, sondern einfach, wenn sie es tut. Aber hier steht dann ausdrücklich in der Gemeinde. 1. Korinther 14, 34, da geht es um eine Gemeindebesprechung und nicht um ein Zusammenkommen als Gemeinde zur Auferbauung. Nun, 14, Vers 1 und folgende spricht dauernd über den Dienst in der Gemeinde. Und dann plötzlich soll es eine Gemeindezusammenkunft sein zu administrativen Besprechungen. Das ist völlig mutwillig. Kein Anhaltspunkt im Text. 1. Korinther 14, 34 spiegele lediglich die kulturelle Situation von damals wider und sei daher nicht verbindlich für heute. Ja, und der nächste Schritt ist dann, dass man sagt, ja, die Verurteilung von Homosexualität spiegelt nur die damalige kulturelle Situation wider, aber heute sei das eben anders. Ja, das ist der nächste Schritt. Jetzt machen wir eine kurze Detailuntersuchung des Textes von 1. Korinther 14, 34 und folgende. Ich habe hier den Text wiedergegeben mit Fußnoten. Denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Wie in allen Gemeinden der Heiligen sollen auch eure Frauen schweigen in den Gemeinden. Also hier wird gesagt, in allen christlichen Gemeinden damals galt das Schweigen der Frauen in der Gemeindezusammenkunft. Doch Korinth machte sich zu einem Sonderfall, wo dies nicht so praktiziert wurde. Heute wäre das genau umgekehrt, ja. Oder so wie in allen Gemeinden sollen die Frauen reden, ja. Aber damals war es umgekehrt. Und Paulus argumentiert, alle Gemeinden beachten das, nur ihr in Korinth macht das anders. Und dann sagt er, sollen auch eure Frauen schweigen. Bei Schweigen habe ich eine Fußnote gesetzt. Sigao bedeutet schweigen, stumm oder ruhig sein. Also der Text ist eigentlich klar, was es bedeutet. Schweigen bedeutet schweigen. Aber ganz wichtig, in den Gemeinden, da ist das Wort Ekklesiais, also in den Zusammenkünften als Ekklesia, als Gemeinde. Und dann wird weiter erklärt, denn es ist ihnen nicht erlaubt zu reden. Wenn jemand sagt, ich weiß nicht, was Schweigen bedeutet, dann weiß er vielleicht, was es bedeutet, es ist nicht erlaubt zu reden. Also Schweigen bedeutet nicht reden, ja? Und zwar heißt es nicht erlaubt, Fußnote 5, nicht erlaubt, griechisch epitrepetai, das bedeutet speziell in göttlicher Verfügung verboten. So kommt das vor in Apostelgeschichte 14, 16, 16, 7, Markus 10, Vers 4 und so weiter. Dann wird gesagt, nicht erlaubt zu reden. Auf Griechisch steht hier laleo. Sprechen, reden. Und dann gibt es so Leute, die sagen, ja, laleo. Das ist so etwas wie lallen, ja, auf Deutsch. Das heißt, es gab eben damals so Frauen, die wollten dauernd reinschwatzen. Und das wird hier endlich mal abgebrochen. Aber ich meine, das ist auch nicht sauber so zu sprechen. Es gibt auch Männer, die gerne schwatzen. Ich kann nicht sagen, Frauen schwatzen und Männer schwatzen nicht. Es gibt wirklich auch Männer, müsste man sagen, es wäre manchmal besser, die würden schweigen in der Gemeinde, als zu schwatzen. Aber das Wort laleo wird in unserem Kapitel 14 auch gebraucht für Gott. 14, 29, wo Gott zu Israel spricht, ist laleo. Also aufgepasst, wenn man dieses Wort übersetzen will mit schwatzen. Und es wird im gleichen Kapitel gebraucht für solche, die weissagen. 14, Vers 6, Vers 29. Erkenntnis weitergeben, 14, Vers 6. Lehren, 14, Vers 6. In Sprachen reden und zur Erbauung sprechen, 14, Vers 3. Das Wort kommt 24 Mal vor in 1. Korinther 14. Und jetzt plötzlich soll es schwatzen bedeuten. Also das ist vollkommen unsinnig, diese Behauptung. Die kann man wirklich ganz klar vom Tisch wischen. Und dann wird gesagt, nicht erlaubt zu reden, sondern unterwürfig zu sein, wie auch das Gesetz sagt. Nun, das Wort Gesetz bedeutet auch die fünf Bücher Mose. Und im Allgemeinen, da geht es nicht ums Gesetz vom Sinai, in 1. Mose 3, Vers 16 wird gesagt, dass der Mann über die Frau herrschen soll, nach dem Sündenfall. Und das wird also hier, dieses Unterwürfigsein wird hier nochmals mit mit 1. Mose 3 bestätigt. Dann wird erklärt, wenn sie aber etwas lernen wollen, das heißt eine Frage stellen wollen, nicht lehren, lernen, so sollen sie daheim, das heißt im privaten Bereich, ihre eigenen Männer fragen. Ja, und wenn er nichts weiß, dann muss er endlich die Bibel studieren. Also der Akzent ist natürlich der, eben nicht in der Gemeinde öffentlich Fragen stellen, sondern im privaten Bereich fragen. Und zuerst mal soll man beim eigenen Ehemann beginnen und dann kann man andere fragen. Denn es ist für eine Frau schändlich, in der Gemeinde zu reden. Also ein starker Ausdruck. Und dann sagt er, oder ist das Wort Gottes von euch ausgegangen? Das heißt, habt ihr in Korinth eine göttliche Offenbarung bekommen und eben die anderen Gemeinden wissen nichts davon? Das ist ganz, total ironisch. Oder ist es zu euch allein gelangt? Vielleicht habt ihr in Korinth nicht eine Offenbarung bekommen, aber irgendwo anders und diese Offenbarung ist nur nach Korinth gekommen und darum wissen die anderen Gemeinden nichts davon. Das ist so ironisch. Und dann sagt er, wenn jemand sich dünkt, ein Prophet zu sein oder geistlich, so erkenne er, dass die Dinge, die ich euch schreibe, Gebote des Herrn sind. Ich kann das Ganze umdrehen. Also erstmal ist es nicht ein kulturelles, sondern es handelt sich hier um Gebote des Herrn. Und wenn jemand geistlich ist, dann sieht der, dass es ein Gebot des Herrn ist. Jetzt kann man es umdrehen, wie gesagt. Wer also das nicht erkennt als Gebot des Herrn, dann kann er nicht geistlich sein. Und so kann man übrigens moderne Propheten prüfen. Kann man sich mal fragen, wie seht ihr das mit 1. Korinther 14? Ja, von damals. Gut, ich danke, ich weiß jetzt, woran ich bin. Vers 38. Wenn aber jemand dies nicht versteht, so verstehe er es nicht. Es gibt eine Minderheit von Handschriften, die haben das stärker. Zum Beispiel in der Hoffnung für alle steht, wenn jemand dies nicht versteht, so ist er vom Herrn verworfen. Aber der Mehrheitstext ist nicht so stark. Aber wenn jemand dies nicht versteht, so verstehe er es nicht. Dann gibt Gott das Licht nicht. Also, ich habe mir auch überlegt, wo gibt es sonst im Neuen Testament eine Stelle, wo so dicht argumentiert wird? Ich kenne keine. Aber der Geist Gottes hat offensichtlich als der allwissende Gott gewusst, dass diese Dinge gerade in der Endzeit, wo alle Schöpfungsordnung über Bord geworfen werden wird, ein großes Problem spielen wird. Und darum ist das in der Bibel so markant dargelegt. Ja, der 1. Korintherbrief, ein Brief, der nicht beliebt ist bei allen, aber dabei ist es so ein reicher Brief, der uns zeigt, wer der Herr Jesus ist, und er zeigt die Gnade Gottes, wie Gott aus Menschen, die tief in der Sünde waren, völlig neue Menschen macht und wie solche Menschen eben auch, wenn sie nach der Bekehrung immer noch Mühe haben, keine hoffnungslosen Fälle, dann machen wir weiter und unterstützen so, dass man auf den richtigen Weg kommt. Also ein Brief, der mutmachend ist, um auch in einer Zeit, wo es ziemlich chaotisch zu und her geht, zu sehen, es ist auch möglich, wenn es schwierig ist, Gemeinde Gottes am Ort mit Gottes Hilfe und Gnade zu verwirklichen. Wir wollen noch kurz beten.